Potenzial Technologie.
Als IT-Unternehmer gründete er 1992 mit einem Geschäftspartner die Solitas Informatik AG, die er erfolgreich im Jahr 2006 verkaufte. Im Jahr 2006 bis 2011 prägte Manfred Terzer maßgeblich als Vorstandsvorsitzender die österreichische Infonica-Gruppe, die eine auf Kauf von Unternehmen ausgerichtete Wachstumsstrategie verfolgte. Seit 2011 widmet sich Manfred Terzer als CEO und größter Aktionär dem Aufbau der Kendocs Firmengruppe, die im Jahr 2024 mit 130 Mitarbeitern und 1500 Kunden betreut. Die Kendocs Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein Standard-Softwarehersteller und Cloud-Service-Betreiber im Bereich des digitalen Dokumentenmanagements und der Prozessautomatisierung für Büro und Verwaltung sowie der Optimierung dokumentenbasierter Prozesse entlang der betrieblichen Wertschöpfungskette. Herzlich willkommen, Manfred Terzer im Swiss Capricorn Podcast.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Terzer, wie sind Sie das erste Mal in Ihrem Leben in der digitalen Welt angekommen?
Ja, das war schon sehr früh in der Mittelschule 1975. Da hat man schon EDV als Unterrichtsfach gehabt. Und dann bin ich bei der Firma Saurer ein Weilchen beschäftigt gewesen. Das war dann 1977 in den Ferien und auch später. Und da habe ich dann eine Aufgabe übernommen in der Lagerführung. Das klingt jetzt ein bisschen streng für einen IT-Unternehmer, aber im Lager. Und da hat mein Vorgänger, der dann pensioniert wurde, immer so ein Kreuzchen gemacht auf den Lochkarten. Und ich wollte dann, wie ich seinen Job übernommen habe, wissen, warum muss man da Kreuzchen machen auf den Lochkarten. Und dann hat mir einer von der EDV-Abteilung erklärt, ja, das haben wir nur gemacht, damit er sich nicht fürchtet da vor der neuen Technik. Und ich habe dann gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe. Und dann bin ich daraufhin in einen Kurs gegangen und von dort weg gleich in eine Ausbildung nach Wien.
Und ich habe Sie ja jetzt kennengelernt als ein doch Vollblutunternehmer. Das ist so meine Wahrnehmung von Ihnen. Was hat Sie denn motiviert, Unternehmer zu werden?
Ja, das ist bei mir ganz einfach. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch und habe es immer schon ganz wichtig für mich empfunden, dass ich Dinge gestalten kann, Neues probieren kann. Ich bin auch sehr neugierig. Ja. Und ich habe so ein bisschen eine kleine Schwäche, und das ist, ich kann mit Risiko nicht viel anfangen. Also ich bin ein Risk-Taker, sagen wir es mal so. Ja.
Also Sie mögen das Risiko, sind neugierig und auch diese Freiheit, das Freiheitsliebende.
Ja, das steht sicher im Vordergrund. Ja. Und
was waren denn für Sie die Herausforderungen am Anfang, so in den ersten Jahren?
Also als wir dann unsere erste Firma gegründet hatten, der Karl und ich, da hatten wir das schon unterschätzt. Wir haben ja ein neues Thema gewählt, die elektronische Archivierung. Das war im Jahr 1992 ja etwas Neues und das ging leider nicht gut am Anfang. Und so hatten wir das Problem, dass wir alle 2-3 Monate uns zusammensetzen mussten und sagen, haben wir noch Geld, können wir noch mal weitermachen, wie können wir es finanzieren? Wir haben dann unsere Häuser und alles, also ich habe alles, was ich geerbt habe, verpfändet, und so haben wir es dann überstanden. Und das war am Anfang sehr, sehr hart, vor allem, weil man ja nicht gesehen hat, wo es hinführt. Ja. Nachträglich ist es ja immer sehr lustig und nett, sich über diese Dinge dann wieder auszutauschen. Aber damals war es schon sehr hart.
Wenn wir jetzt nochmal in die Vergangenheit reisen und jetzt mit allem Wissen, was Sie sich jetzt angeeignet haben, ja, und Ihrer Erfahrung, ja, was würden Sie anders machen?
Ja, wenn man eine Firma gründet, kann man es nicht anders machen, wie das Risiko zu nehmen und da mal durchzugehen. Aber wir haben dann ja diese erste Firma verkauft, und später dann habe ich mit der Firma Kendocs, die wir heute ja noch betreiben, habe ich dann neu gestartet, und da wollten wir etwas Neues machen und nicht mehr das, was wir zuvor getan hatten. Und aus dem Grund heraus ging es dann aber auch wieder nicht so gut. Und dann habe ich den Fehler gemacht, oder jetzt ist es kein Fehler mehr, weil es zum Schluss dann doch ein Erfolg wurde, aber es hat halt sehr, sehr lange gedauert. Da habe ich den Fehler gemacht, nicht früh genug aufzuhören.
Nicht früh genug dann wirklich den Stecker zu ziehen?
Ja, das wäre vielleicht damals ein Thema gewesen, weil wir wollten ja nicht das machen, was Sie jetzt sehr nett vorgetragen haben, nämlich von der Dokumentenmanagement-Seite her neue Prozesse anpacken. Und wir wollten etwas machen, das man damals im Jahr 2004 Knowledge Management genannt hat. Und das war einfach zu früh. Mhm. Und deshalb wäre es eine Option gewesen, aufzuhören und etwas Neues wieder zu tun. Das haben wir nicht gemacht, nachträglich sicher ein Fehler. Aber heute, wie ich schon sagte, heute kein Fehler mehr, weil die Firma hat ja dann erfolgreich die Wende genommen.
Also alles nochmal gut gelaufen dann.
Ja, das ist wahrscheinlich oft so bei Unternehmen, dass man eine Idee hat, sie versucht und dann zum Schluss doch ein wenig die Richtung ändert, weil der Markt einem zeigt, es ist, wie bei uns jetzt das der Fall war, zu früh, man muss einen etwas konservativeren Weg wählen und das haben wir dann auch getan und darum hat es dann ja auch funktioniert.
Was ist denn eine wichtige Eigenschaft von einem Unternehmensführer? Was würden Sie da hervorheben?
Unternehmensführer, vielleicht könnte man sagen, Führungskraft im Allgemeinen wäre das.
Ja, okay. Eine Führungskraft, ja, einem Leader.
Mhm. Ja, also ich glaube, nachdem ich ja schon sehr lange in solchen Funktionen bin, dass es drei wesentliche Dinge gibt. Natürlich gibt es viele andere, aber drei wesentliche. Und das erste ist Authentizität. Es ist nicht so wichtig, ob man ein militärisches Führungsmodell hat, ein sehr liberaler Mensch ist oder eben auch, wie zum Beispiel jetzt der Donald Trump, der ja die Wahl gewonnen hat heute, ein Mensch, der da ein bisschen polarisiert. Man muss authentisch sein. Das ist die allererste, wichtigste Eigenschaft. Und die zweite, meiner Meinung nach, ist die Werkzeugkiste, diese zu beherrschen. Also beispielsweise ein Kritikgespräch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht beginnen mit Hallo, wie geht's dir heute und so, sondern mit der Kritik beginnen. Das ist einfach die Basics des Managements verstehen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, das kann man nicht so einfach in Worte fassen, es ist, man muss die Fähigkeit haben, in der Mitte einer Gruppe von Menschen zu stehen. Man muss in irgendeiner Form mit Menschen umgehen können und für diese Menschen etwas bieten können, dass sie mitgehen wollen, dass sie mitmachen wollen. Und das sind eigentlich die drei Dinge, die ich glaube, die eine gute Führungskraft eben auszeichnet.
Also Authentizität, eine Werkzeugkiste und auch gut mit den Menschen umgehen können.
Man muss die Menschen in irgendeiner Form mögen und mitziehen können.
Dann, gerade wenn wir jetzt beim Thema Menschen sind, wie kann man Mitarbeiter halten im Unternehmen oder auch ja attraktiv als Unternehmen für Mitarbeiter bleiben? Wenn man jetzt gerade nicht so einen großen Namen hat wie jetzt Google, Microsoft oder Apple.
Ja, da möchte ich einhaken, weil ich kann nur für Softwareindustrie sprechen, für das, was wir seit vielen, vielen Jahren machen. Ich weiß, dass es in vielen Branchen Probleme gibt mit Fachkräften und all diesen Dingen. Das ist bei uns natürlich etwas anders gelagert, weil wir grundsätzlich ein attraktiver Arbeitgeber sind, von vornherein. Und wie kann man jetzt attraktiv sein? Was gehört da dazu? Und das ist sicherlich einmal die ganz klaren Basics, also die Grundbedingungen, das Gehalt, die Umgebungen, die Attitüde, dass die Büros da nicht heruntergekommen sind und all diese Dinge, aber eben auch ein gutes Arbeitsklima. Und da kann man vieles machen. Also beispielsweise ist bei uns es üblich und Pflicht für Vorgesetzte auch, dass sie mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Qualifizierungsgespräch, ein Personalgespräch einmal im Jahr führen. Und da wird gesprochen einmal auch über die Thematik, wo stehen wir, was wollen wir machen, wie ist es mit der Gehaltsentwicklung, man kann dann die Perspektiven abschätzen. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind aus meiner Sicht.
Also gutes Arbeitsklima, um attraktiv zu bleiben für Kandidaten, die vielleicht noch nicht beim Unternehmen sind und Qualifizierungsgespräche mit bestehenden Mitarbeitern.
Also wenn ich die Menschen, die in der Firma arbeiten, wenn diese Menschen nach Hause gehen und das Gefühl haben, ich arbeite in einer guten Firma, dann gehen sie zu ihren Freunden und sagen, ich arbeite in einer guten Firma. Und das ist natürlich ein Werbeeffekt, den man umsonst bekommt.
Das heißt, die Weiterempfehlung von bestehenden Mitarbeitern ist die beste Werbung auch mit fürs Unternehmen.
Das ist sicherlich so. Dann gibt es ja auch heute entsprechende Bewertungsplattformen, auf denen die Leute dann auch Meinungen abgeben. Da kommt manchmal auch kommen auch Dinge zum Vorschein, die man irgendwie nicht versteht als Unternehmer, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geben die Leute schon eine ehrliche Meinung ab.
Was können denn Kandidaten tun, um attraktiv im Arbeitsmarkt zu bleiben für Unternehmen?
Also erst einmal auch wieder hier die Vorbemerkung, ich spreche für die Softwareindustrie und da geht es natürlich um Wissen und um Jobs in der Softwareentwicklung, aber auch im Consulting, Qualitätssicherung, alle diese Dinge, die mit Anwendung von immateriellen, also die rund um immaterielle Produkte sind. Und was kann nun jemand machen, um hier attraktiv zu sein? Das ist einerseits eben an seine eigene Ausbildung zu investieren und zum Zweiten auch die Praxis oder so die Karriere so zu gestalten, dass man eine bestimmte Linie darin erkennen kann. Und natürlich gibt es manchmal Dinge, dass man sagt, ich war jetzt in der Softwareentwicklung und das gefällt mir nicht, jetzt gehe ich in einen anderen Bereich. Das ist alles klar, aber wenn es das sogenannte Jobhopping, das ja früher schon einen schlechten Ruf hatte, das hat zu Recht auch heute noch einen schlechten Ruf, auch wenn man das nicht grundsätzlich in jedem Fall schlecht finden kann. Mhm. Gibt ja Gründe, warum man weggeht irgendwo. Aber ich glaube, wichtig ist, man muss und soll in seine eigene Ausbildung investieren und vor allem in Bereichen, in denen man Leidenschaft hat, wo man es gerne macht. Und dann ist man auch gut und das strahlt man dann auch aus.
Also Leidenschaft sehr wichtig, auch in der Karriereplanung und in die Ausbildung zu investieren, in das Wissen.
Ja, man muss einfach einfach schweizerisch gesagt ein Zug drin sein, nicht?
Wie sehen Sie die viel diskutierte neue Generation? Also wie nehmen Sie die wahr? Sie haben ja auch mit jungen Leuten zu tun in Ihrer Firma. Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
Ja, das ist so ein Thema, da habe ich vielleicht eine andere Meinung wie die meisten Leute in meinem Alter. Ich sehe das Problem, dass junge Leute scheinbar nicht mehr gerne so viel arbeiten, dass die irgendwie anspruchsvoller sind, das sehe ich nicht so dramatisch. Natürlich kann man es nicht vergleichen, wenn jemand wie ich in den 60er Jahren aufgewachsen und eine gewisse Kargheit dort noch erlebt und dann sich nach oben gearbeitet und plötzlich gab es eben mehr vom Materiellen. Da kommt jetzt für einen jungen Menschen, der in Westeuropa aufwächst und von vornherein schon einen relativen Wohlstand, das ist ja auch unterschiedlich in den Familien, aber in einem gewissen Wohlstand aufwächst, diese Person hat natürlich einen anderen Zugang. Und ich sehe das nicht als großes Problem an. Es ist auch normal, finde ich, dass man hier modernere Konzepte hat, wenn es denn jetzt so ist, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und ich habe sehr viele Erlebnisse und wir haben auch etliche junge Leute bei uns in der Firma, die sehr tüchtig sind. Ja? Also ich sehe das Problem einfach gar nicht. Mhm. Sagen wir es mal so.
KI verändert die Welt. Welche Jobs werden wegfallen, welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Also wenn ich das alles beantworten könnte, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern hätte schon lange die alles überkommende IT-Firma gegründet. Ja. Aber wenn wir es mal ein wenig pragmatisch betrachten, werden es wahrscheinlich, ich sage mal eher Office- und Wissensarbeit, Office-Jobs, Wissensarbeiter sein. Es ist ja so, die KI, also das, wenn wir davon sprechen, sprechen wir hauptsächlich von der generativen KI, die jetzt in aller Munde ist, die hat ja eigentlich zwei Effekte. Einmal macht es uns Menschen in unserer Arbeit effektiver. Nicht? Also man kommt schneller zum Ziel, man kann besser Daten finden und solche Dinge. Und zum Zweiten kann man Prozesse verbessern und optimieren. Und das sind die zwei Dinge. Und jetzt gibt es Dinge wie Buchhaltung, wo sehr viel Wissen über Fachwissen natürlich notwendig ist, aber wo man auch viel Routinetätigkeiten hat. Und das kann man automatisieren. Man kann auch viel automatisieren im Marketing, im Vertrieb, aber auch in der Softwareentwicklung, wobei dort eben unsere Erfahrungen bis jetzt sind, dass das eine gewisse Grenze hat. Aber man kann sehr vieles machen. Aber auch im Journalismus, glaube ich, überall dort, wo mit Texten gearbeitet wird, kann man vieles automatisieren. Die Frage ist, wo das hinführen wird. Ich glaube, es wird doch etliches an Jobs kosten, aber es wird auch neue geben.
Also es werden neue geschaffen und vor allem Routinetätigkeiten, Texttätigkeiten, Journalismus zum Beispiel, Textverarbeitung, das wird optimiert, diese Prozesse werden optimiert.
Ja, also ich sehe da gerade klassisch ein Beispiel vor mir. Ich habe letztens einen Anruf von einem unserer Vertriebsleute erhalten, der hat gesagt, ich habe da einen sehr anspruchsvollen Kunden, der möchte gerne eine Mitwirkungsklausel in den Vertrag einbauen. Jetzt in das Angebot müsste ich das reinnehmen. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das mache. Sage ich, ja, wir haben das, habe ich schon mal gemacht. Wie war das doch? Und da kann jetzt die Suche natürlich sehr lange dauern. Und mit einer guten KI-Software dauert das nicht lange. Und es gibt vielleicht sogar noch gute Vorschläge zusätzlich. Das ist doch die Produktivitätssteigerung, von der wir immer geträumt hatten.
Absolut. Jetzt hätte ich noch eine Frage, da geht es um Selbstreflexion, also mehr über Sie persönlich. Was ist Ihre Superpower, der Bereich, in dem Sie besser sind als andere?
Also ich glaube, meine große Stärke liegt darin, dass ich Technologie und Kommerz ganz gut verbinden kann. Ich kann auch Leute dann mitnehmen, begeistern für die Dinge, die ich erkannt habe in der Technik und dann auf der kommerziellen Seite weiterentwickle. Und ich habe auch eine Gabe, Dinge gut zu verschriftlichen. Ich kann mich sehr gut schriftlich ausdrücken und ich glaube, das sind so die Dinge, die mich eigentlich auch als IT-Unternehmer immer auch unterstützt haben, was es mir etwas einfacher gemacht hat. Und das kann man vielleicht Superpower nennen. Ich würde jetzt da das Wort vielleicht nicht verwenden, hätten Sie das nicht gemacht. Ja.
Also Technologie, Kommerz verbinden und auch diese Begeisterung dann auch zu vermitteln.
Ja, man muss es ja umsetzen auch. Mhm. Ja, nur zu erkennen. Beispielsweise habe ich schon im Jahr 2019, da hatten wir das 15-jährige Jubiläum, da habe ich schon darüber einen Vortrag gehalten, dass ich glaube, dass jetzt künstliche Intelligenz verschiedene Aspekte unserer weiteren Entwicklung bestimmen wird. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe mich mit möglichen Partnern beschäftigt, mit Technologien, habe dann auch Leute gefunden und heute haben wir das alles bereits. Und das war schon vor diesem November, ich glaube es war November oder September, weiß das nicht mehr genau, 22, wie ChatGPT dann diesen Urknall ausgelöst hat. Da war ich schon so weit, dass ich das kannte. Und wir haben jetzt heute auch schon erste Projekte mit Kunden, die wir mit dieser Technologie machen. Das muss man dann ja auch machen, nicht nur erkennen, sondern auch machen. Und das, glaube ich, das kann ich recht gut.
Welchen Satz, welches Motto gibt es oder welches Credo, der Sie antreibt? Gibt es da etwas?
Ja, das wäre jetzt, glaube ich, vermessen. Ich meine, wenn man, wie das mir gegönnt war, im Frieden aufwachsen darf, im relativen Wohlstand, wenn man gefördert wird, in die Schule gehen kann, Firmen gründen kann, Dinge machen kann, ohne dass man behindert wird, dann braucht man eigentlich kein richtiges Motto. Für die Firma habe ich ein Motto. Ja? Das nennt sich, wir sind eine Firma mit einem freundlichen Gesicht. Das heißt nicht, dass man mit uns machen kann, was man will. Ja? Das heißt nicht, dass man bei uns, wenn man eine Cloud-Lösung von uns hat, für 6 Monate lang die Rechnung nicht zahlen darf. Aber es heißt, dass wir zum Schluss einfach Menschen über Systeme stellen. Aber ich persönlich, ja, weil es ja auch eine persönliche Frage ist, ich habe eigentlich kein so richtiges Motto. Ich glaube halt, das Leben ist Stückwerk und man erinnert sich zum Schluss ja nur an Einzelnes, was dann da besonders markant war. Und meine Lebenspartnerin, die sagt immer, Momente formen das Leben. Und das ist vielleicht ein gutes Motto, wenn wir das so nehmen könnten.
Momente formen das Leben.
Ja.
Das gefällt mir gut. Gibt es denn eine Persönlichkeit, die Sie besonders bewundern und warum oder eine Eigenschaft von einer Persönlichkeit?
Ja, das gibt es natürlich schon. Also mein Vorbild ist eigentlich meine Großmutter, die 2 Kriege überlebt hat, 9 Kinder aufgezogen, 2-mal die Heimat verlassen, also immer ein so weit fröhlicher Mensch war. Aber wenn ich jetzt einen Prominenten nennen sollte, jemanden, von dem ich glaube, der hat das richtig gut gemacht, da würde ich Arnold Schwarzenegger nehmen. Ich habe übrigens auch Krafttraining gemacht in jungen Jahren in so einem Studio und da hing der Arnold Schwarzenegger als Bild an der Wand und wir haben uns dann gesagt, das ist unglaublich, was der Mann auf sich gemacht hat und da kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber er hat mit seinen Talenten wirklich etwas gemacht, auch mit den Talenten, die man am Anfang ihm gar nicht zugetraut hätte, Schauspielerei, dann war er in der Politik und ich glaube, das kann man schon sagen, das ist eigentlich ein Vorbild.
Ja, beeindruckender.
Beeindruckend, auf jeden Fall, ja.
Zum Schluss hätte ich noch eine Frage bezüglich KI. Wie wird KI Ihr Leben in 2 Jahren verbessert haben?
Ja, also mit Jahreszahlen und bin ich da etwas vorsichtig, aber es ist sicherlich so, dass diese KI-Technik, und da sprechen wir jetzt also wieder von der generativen KI, so wie sie jetzt sich auch in einem riesigen Galopp entwickelt, ja, es geht ja auch sehr schnell, aber ob das in 2 Jahren alles, was da schon alles möglich ist, wird man sehen. Aber ich könnte auf das Beispiel zurückkommen mit der netten Klausel für die Mitwirkung in unserem Angebot. Das wird in 2 Jahren kein Problem mehr sein, das kann ich jetzt schon sagen, weil wir dann diese Systeme alle schon ausgerollt haben werden. Und ob da darüber hinaus weitere Entwicklungen, die beispielsweise, glaube ich, dass irgendwann die Mobiltelefone nicht gerade verschwinden werden, aber dass sie durch Dinge ersetzt werden, die viel stärker in unserem Körper dran sind. Ob das in 2 Jahren schon der Fall sein wird, das kann ich nur, das getraue ich mich jetzt nicht zu prognostizieren.
Manfred Herzer, CEO und größter Aktionär der Kendocs Firmengruppe. Herzlichen Dank für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ich danke dafür, dass ich hier mit dabei sein durfte.
Potenzial, Technologie.